Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Episode von Themen und Torten. Dieses Mal war das Thema am 22.04. interreligiöser Dialog. Zu Gast hatten wir Rumesa Kotsch vom Forum Dialog Niedersachsen und Sören Reke Bludau vom Haus der Religionen. Informationen zu weiteren Gesprächen der Reihe Themen und Torten finden Sie auf unserer Website www.fzh-fahrenwald.de, in unserem elektronischen Newsletter und auf Instagram. Nun wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Themen und Torten. Ich sage vielleicht erstmal was zu der Reihe. Einige weiß ich, kennen es, aber andere kennen es vielleicht noch nicht. Das ist eine Gesprächsreihe, bei der es um gesellschaftliches Engagement geht, ehrenamtliches Engagement, und wo immer zwei Gäste eingeladen sind zu einem Schwerpunktthema. Das ist heute interreligiöser Dialog. Ich freue mich, dass heute Rumesa Kotsch da ist vom Forum Dialog Niedersachsen e.V., ein Verein, die sich um den interreligiösen Dialog kümmern und die auch in Fahrenwald direkt ansässig sind. Also wir kennen uns aus der Stadtteilrunde und diversen gemeinsamen Veranstaltungen auch. Und Sören Rekel-Bludau vom Haus der Religionen, Zentrum für interreligiösen Dialog oder interreligiösen und interkulturellen Dialog.
Interkulturelle Bildung e.V., genau.
Okay, danke. Ja. Wir kennen uns noch nicht, aber die sind auch hauptberuflich mit interreligiösem Dialog beschäftigt. Und herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir machen das so, nochmal als kleiner Fahrplan. Wir sprechen erst ein bisschen zu dritt. Erst mit vielleicht Rumesa Kotsch über ihr Engagement, dann mit Sören Rekel-Bludau, wir hier am Podium sozusagen über interreligiösen Dialog. Aber dann kommen Sie natürlich auch noch zum Zug, also mit Kommentaren, Anmerkungen, Fragen, was auch immer. Und ganz am Schluss haben wir dann Zeit, uns gemeinsam über die Kuchen herzumachen. Gut. Ja, dann, ich habe schon verraten, wir kennen uns aus der Stadtteilrunde und das Forum Dialog Niedersachsen e.V. ist hier an der Fahrenwalder Straße, ein bisschen weiter stadtauswärts, angesiedelt. Was ist das für ein Verein und seit wann gibt es den hier?
2012 wurde das NIBEZ gegründet. Das hieß damals Niedersächsisches Zentrum für Engagement irgendwas, meine ich. 2015 wurde es dann umgenannt in Forum Dialog Niedersachsen e.V. Wir sind eben, wie gesagt, ansässig in der Büttnerstraße, eine 2 U-Bahn-Stationen weiter. Seit 2015 gibt es uns als Forum Dialog Niedersachsen in der Gestalt. Wir feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, eine migrantische Selbstorganisation mit Menschen, die türkische Wurzeln haben, meistens in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland sind. Und wir beschäftigen uns mit interreligiösem, interkulturellem Dialog. Das ist der Bereich, in dem wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, vor allem für Niedersachsen. Das Forum Dialog früher in der Gestalt war ein Forum Dialog, das für Norddeutschland zuständig war. Dresden, Hamburg, Berlin war alles ein großer Bereich Forum Dialog. Später haben wir uns dann unabhängig gemacht und sind quasi jetzt nur noch als eigenständig hier ansässig.
Mhm. Genau. Euer Schwerpunkt ist interreligiöser Dialog. Was heißt das konkret? Also was sind so Projekte, die ihr macht?
Wir haben interreligiösen und interkulturellen Dialog als Schwerpunkt. Wir haben aber auch andere Fachbereiche. Wir haben den Bereich Gesellschaft und Politik, interreligiöser Dialog natürlich, Wissenschaft und Bildung, Kunst und Kultur selbstverständlich. Aber ein Schwerpunkt liegt natürlich auf dem interreligiösen Dialog. Wir haben in dem Rahmen bundesweite, aber auch landesweite Projekte. Bundesweit sind wir in einem Verband angesiedelt, der sich Bund Deutscher Dialoginstitutionen nennt. in dem Bund-Deutsche Dialog, also es ist ein bisschen Strukturarbeit. Ich erkläre Ihnen das ganz kurz.
Wir malen es dann mal auf. Ne?
Genau, also hierarchisch ist das so. Es gibt den Bund-Deutsche Dialoginstitution. Das ist ein Bundesverband, eine Plattform, unter der sich alle Dialogvereine sammeln in ganz Deutschland, die einen sogenannten Hizmet-Hintergrund haben. Und den gleichen Hintergrund haben wir als Forum Dialog hier auch. Hizmet-Bewegung ist auch bekannt als sogenannte Gülen-Bewegung. Bewegung ist, genauso wie der Vereinshintergrund, inspiriert durch den islamischen Philosophen und Prediger Fethullah Gülen, der oft in der politischen Debatte rund um der Türkei eher bekannt ist. Er ist der geistige Inspirator der Bewegung und wir sammeln uns als alle Dialogvereine in Deutschland unter dem Bund Deutscher Dialoginstitutionen zusammen unter einem Dach. Und da haben wir bundesweite Projekte, wie zum Beispiel Dialogakademien werden die genannt. Da werden jährlich Dialogthemen aufgearbeitet für Mitglieder als Multiplikatorenschulung. Beispielsweise haben wir da schon gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bearbeitet, die katholische Kirche im Dialog mit Muslimen, jüdisch-muslimischer Dialog und diverse andere Dialogthemen. Unter dem Rahmen.
Aber das ist dann eher sozusagen für die Vereine selber als Fortbildung.
Genau, intern, für uns selber, damit wir uns in den Dialogbereich weiterbilden können. Neben den Dialogakademien haben wir noch den sogenannten Deutschen Dialogpreis. Da ehren wir alle 2 Jahre Menschen, die ein besonderes Engagement zutage gelegt haben, in verschiedenen Kategorien, in der Kategorie Wissenschaft, interreligiöser Dialog, Lebenswerk, und verschiedene andere Bereiche. Margot Käßmann hat vor 2 Jahren den Preis bekommen. Gabor Lengel hat den in der Kategorie interreligiöser Dialog bekommen. Und einige weitere Hannoveraner wurden schon damit geehrt. Auf Bundesebene sind wir auch Partner des sogenannten House of One in Berlin. Das House of One ist ein Bet- und Lehrhaus, in dem alle 3 monotheistischen Religionen unter einem Dach zusammenkommen. Alle haben ihre eigenen Gebets- und auch Lehrstätte. Es gibt eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee. Alle haben den gleichen Quadratmeterkreis, gleichmäßig aufgeteilt. Und es gibt einen sogenannten 4. gemeinsamen Raum, in dem alle anderen Religionen und auch alle anderen Weltanschauungen und auch nicht religiöse Menschen zusammenkommen können. Das sind quasi die 3, würde ich jetzt nur mal abschließend nennen.
Das Spannende an diesem House of One ist, dass das ja extra gebaut wurde. Also nicht ein Raum, der dann von mehreren Religionen genutzt wird, sondern das wurde extra mit einem Architekturpreis, ne, der da ausgerufen wurde, gebaut zu diesem Zweck.
Genau, der ist auf der Museumsinsel. Das ist auch eine tolle Lage. Gleichzeitig natürlich neben dem interreligiösen Zweck auch eine Tourismusattraktion, wenn er dann bald fertig gebaut ist.
Ihr macht ja auch ganz handfeste Projekte. Zum Beispiel war ich ja auch eingeladen bei Sharing Ramadan.
Genau.
Was ist das denn zum Beispiel? Da wird es ja ganz konkret, das Zusammenkommen.
Ja, Sharing Ramadan ist, wie es der Begriff schon sagt, wir teilen den Ramadan. Wir sehen Ramadan als etwas, das einen sehr sozialen Charakter hat. Das ist so der Höhepunkt des Jahres für uns, ähnlich wie Weihnachten im Christentum. Und statt den zu Hause unter unseren eigenen 4 Wänden zu zelebrieren, teilen wir den gerne mit unseren Freunden, Nachbarn etc. Und wir nutzen das Projekt gerne, um Persönlichkeiten oder Institutionen zu uns nach Hause in die 4 Wände einzuladen. Es ist so ein bisschen wie ein Speed-Dating, können Sie sich vorstellen. Wir arrangieren dann, dass fremde Persönlichkeiten zu den Mitgliederfamilien nach Hause kommen und die treffen sich das erste Mal an der Türschwelle. Die wissen beiden, wen sie treffen werden, aber Näheres ergibt sich dann meistens erst im Wohnzimmer tatsächlich. Und es ist ein sehr tolles Projekt, was eine sehr große Herzensangelegenheit für uns ist.
Genau. Also für nächstes Jahr gerne mal vormerken.
Genau, also auch gerne herzliche Einladung jetzt schon aussprechen. Kommen Sie da gerne nochmal auf uns zu. Es sind wirklich tolle Begegnungen, tolle Freundschaften über die Jahre entstanden.
Und dann weiß ich von einem Schulprojekt, wo du jetzt auch speziell sehr aktiv bist, zusammen mit dem Altrabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde, den hast du eben schon erwähnt, weil er den Preis bekommen hat für interreligiösen Dialog, Gabor Lengel. Was ist das für ein Projekt? Was macht ihr da genau?
Gabor Lengel, genau, ein Seniorrabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde, ist 84 Jahre alt, ein Mentor inzwischen für mich, ein sehr guter Freund, der mein Großvater sein könnte. Selber auch Shoah-überlebendes Kind, hat seine Mutter in Auschwitz verloren. Mit dem gemeinsam haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren das sogenannte Tandem interreligiös, interkulturell ins Leben gerufen. Das ist ein Demokratiebildungsprojekt gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus und jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir werden von Schulen gebucht, gehen dann im jüdisch-muslimischen Duo an die Schulen und machen Demokratiebildungsworkshops. Wir sprechen über unangenehme Themen, diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern, geben Inputs und versuchen da so ein bisschen dieses fehlende Demokratiebildungselement, was oft in der Schule zu kurz kommt, dann noch mit einzubinden. Das Projekt gibt es zweierlei. Einmal in der Schule, sodass wir in die Schulen gehen, und auf der anderen Seite auch als außerschulischer Lernort in der Gedenkstätte Ahlem sind wir auch ansässig, sodass die Schulen uns quasi auch als außerschulischen Lernort dann dort besuchen können.
Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit den Jugendlichen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, je nach Schulart und Jahrgangsstufe unterscheiden sich unsere Expertisen und auch das, was die Schülerschaft mitbringt. Und es unterscheidet sich auch je nachdem, wie demokratisch die Schule schon angelegt ist. Wir kennen manche Schulen, die haben Friedensprojekte, die haben UNESCO-Projekte und so weiter. Da sind die Schüler schon affin für diese Themen und die bringt schon ein gewisses Know-how mit. Also wir hatten schon einige sehr prägende Erfahrungen. Eine war zum Beispiel, dass es zum Beispiel eine jüdische Schülerin gab in einer der Klassen. Und von dieser jüdischen Schülerin der Klassenlehrer wusste nicht, dass sie jüdisch ist. Und sie hat ihre Identität stets verheimlicht, weil sie immer befürchtet hat, dass sie Nachteile erleidet oder irgendwie ausgegrenzt wird in der Klasse. Nach dem Workshop ist sie dann zu uns nach vorne gekommen, als wir noch zusammengepackt haben, und meinte, ich möchte Ihnen was sagen, ich bin eigentlich auch jüdisch, und hat dann ihre David-Stern-Kette ausgepackt. Und das war für uns eine sehr intime Erfahrung, dass sie uns das anvertraut hat. Wir erfahren aber auch oft, dass Schülerinnen muslimischen Glaubens dann später zu mir kommen und dann Fragen zum Kopftuch stellen oder irgendwelche anderen religiösen Fragen dann beantwortet haben möchten.
Aber hinterher kommen heißt, dass im Workshop selber das nicht immer thematisiert wird? Also da ist schon auch eine Hemmschwelle da?
Auf jeden Fall. Also je nach Schulart und Jahrgangsstufe ist natürlich schon so eine Art Diskussionsbereitschaft da und auch eine Offenheit. Aber wir erleben insbesondere seit dem 7. Oktober, dass sich viele Schülerinnen und Schüler eher etwas in der Ecke bewegen. Sie haben Angst, etwas Falsches zu sagen. Sie haben Falsches wegen diskreditiert zu werden oder einfach auch aus den Augen der Leute verloren zu werden. Und deswegen scheuen sie sich. Und das ist gerade unser Ansatz. Gabor Lengel und ich, wir stochern da gerne so ein bisschen. Wir sind ein bisschen provokanter, weil wir das genau diese Atmosphäre als Safe Space nutzen möchten, um diese Kids auch aus ihrer Komfortzone locken zu dürfen. Und ihnen auch zu vermitteln, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist in Ordnung, mal zu diskutieren. Denn wenn wir nicht diskutieren, dann schaffen wir freie Radikale, die dann irgendwo am Rande der Gesellschaft landen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir bezwecken.
Das ist eine total gute Überleitung. Das Haus der Religionen. Ihr arbeitet ja auch viel mit Schülern. Aber vielleicht starten wir mal, was ist das genau? Seit wann gibt es das? Vielleicht auch, wie steht es im Zusammenhang mit dem Rat der Religionen in Hannover?
Ja, also das Haus der Religionen hat eine relativ lange Vorgeschichte. Anfang der 90er Jahre hat sich der erste aktive Kreis gebildet. Damals einerseits friedensbewegt, andererseits aber auch bewegt von der Erfahrung, es werden plötzlich neue Gebäude gebaut, eine buddhistische Pagode, die größte Deutschlands, einer der größten Hindu-Tempel Norddeutschlands, ein orthodoxes Kirchenzentrum entsteht. Es entstehen viele Moscheen, auch wenn sie teilweise noch nicht als solche erkennbar sind. Aber man merkt, es ist was im Umbruch. Es sind Menschen da, die kennt man nicht, man weiß nichts von denen. Und das wollte dieser erste aktive Kreis ändern und hat dann angefangen, erstmal sich gegenseitig zu besuchen und dann wirklich über die Zeitung einzuladen. Jeder, der Lust hat, kann am Samstag mitkommen. Wir besuchen die buddhistische Pagode. Und dann waren da 200 Leute in dieser Pagode und haben sich das angeschaut und die Menschen versucht kennenzulernen, die in dieser Pagode eben leben und beten. Dass sich das Ganze dann zu einem Bildungszentrum entwickelt hat, das war ein schleichender Prozess, kann man sagen. Also erstmal war es hauptsächlich Veranstaltungen, die gemacht wurden, Begegnungsprojekte, die gemacht wurden. Und dann hatten wir irgendwann die Chance, 2005 zum letzten Kirchentag in die Räumlichkeiten der Athanasiusgemeinde in der Südstadt einzuziehen. Dort also zum ersten Mal wirklich eigene Räumlichkeiten zu haben, die wir nutzen können als Untermieter. Und haben dort angefangen, dann eine Ausstellung zu erstellen. Das waren damals 6 Jugendliche aus den 6 ursprünglichen Religionen, die sich gegenseitig durch ihre Häuser geführt haben.
Das war 6 Jugendliche?
6 Jugendliche, okay. Genau. Und diese Fotostrecke war quasi unsere erste Ausstellung. Die sollte da 2 Wochen stehen. Und in der Zeit kamen laufend Schulklassen und dann kriegten wir die ersten Anfragen für nach diesen 2 Wochen und noch mehr und noch mehr. Und dann stand sie irgendwann 15 Jahre und die Zahl der Klassen, die kam, wurde immer größer. Das heißt also, der Bildungsaspekt, die Arbeit mit Schulklassen hat einen immer größeren Raum eingenommen, weil einfach der Bedarf da war. Und es ist auch nicht so, dass wir großartig Werbung dafür gemacht haben, hier Schulen, kommt zu uns, wir haben da was, sondern es war wirklich Mundpropaganda. Die ersten, die da waren, haben ihren Kolleginnen und Kollegen in der Schule davon erzählt und dann kamen die nächsten 2 Klassen. Und so ging das immer weiter im Schneeballprinzip, bis wir jetzt im Jahr gute 200 Gruppen haben, die wir durch die Räume führen.
Und jetzt ist die Ausstellung ja etwas professionalisiert. Wie ist es dazu gekommen? Weil die wurde ja auch irgendwie gemeinschaftlich erarbeitet, ne?
Genau, also wir haben die Situation gehabt, dass die Athanasiuskirche dann irgendwann nicht mehr existierte, weil die Gemeinden in der Südstadt zusammengelegt wurden und die evangelische Kirche sich entschieden hat, das mittlere Gebäude, also unseres, aufzugeben und an einen privaten Investor zu verkaufen. Und der hat uns dann die Möglichkeit gegeben, uns im Bestand zu vergrößern, hat also quasi im ehemaligen Kirchsaal 3 Stockwerke eingezogen. Eins dieser Stockwerke ist jetzt unsere Fläche. Da haben wir 2 Seminarräume, einen großen Veranstaltungssaal und eine Ausstellungsfläche bekommen und konnten uns da dann wirklich auch ausbreiten, so wie wir es eigentlich immer schon haben wollten, aber immer improvisieren mussten, weil es die Räumlichkeiten vorher noch nicht gab. Also die Ausstellung, die erste, stand auch auf dem Flur mitten im Zug. Besonders im Winter war das dann immer schön, sobald einer auf der Straße vorbeiläuft, kommt ein Schwall rein und alle frieren. Und aus diesem provisorischen Zustand wollten wir eigentlich schon immer raus. Und im Zuge dieses Umbaus war es dann erstmalig möglich, die Räume so zu gestalten und dann eben auch zu überlegen, was für eine Form brauchen die Religionen, um sich selbst bestmöglich darstellen zu können. Und da haben wir dann eine Ausschreibung gemacht und uns ein Konzept entwickeln lassen von Designern, die auf Museumspädagogik spezialisiert sind. Die haben vorgeschlagen, dass man jeder Religion einen kleinen Raum gibt, in der sie dann atmosphärisch arbeiten kann, wo man dann eben mit Licht und Ton und allem Möglichen spielen kann, mit Boden, Deckengrafiken und allem Möglichen.
Ich frage mal kurz, wer von Ihnen kennt diese Ausstellung? Oh ja, doch einige. Ja, okay. Ja, also, gut, jetzt sind wir unter Profis.
Ja, also ich bin dann 2018 dafür eigens engagiert worden. Ich hatte 2016 ein Praktikum im Haus der Religion gemacht und immer wieder nachgefragt, hier, habt ihr da nicht mal was für mich? Und 2018 kriegte ich dann eben den Anruf, dass eben dieses Projekt ansteht und ob ich mir das vorstellen könnte, das als Projektkoordinator zu managen, und habe dann mit 9 verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengesessen. Mittlerweile waren wir von 6 auf 9 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gewachsen und jede Arbeitsgruppe hat quasi ihren Raum eigenständig gestaltet. Der Rahmen stand fest, das sind 2,5 mal 2,5 Meter. Das Budget stand ungefähr fest. Und dann wurde eben gemeinsam überlegt, wie kann man die Sachen, die der Religion wirklich wichtig sind, bestmöglich darstellen, und zwar so, dass es auch plastisch und erfahrbar wird für jüngere Altersgruppen. Dass man eben nicht nur Texte und Bilder an der Wand hat, sondern zum Beispiel jetzt auch in Videos sich jeweils 2 Personen pro Religion vorstellen mit dem, was sie bewegt, dass es Dinge gibt zum Anfassen oder kleine Mitmachaktionen, wo man eben selber auch irgendwie was gestalten, umbauen, drehen, verschieben, was auch immer kann.
Und ist das auch nach wie vor so, dass sich das hauptsächlich an Schulklassen richtet?
Seit dem Umbau hat tatsächlich auch der Bereich von Fortbildungen sehr stark zugenommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eigene Angebote für Pflegekräfte. Da kommt die MHH regelmäßig mit Fortbildungsgruppen zu uns. Wir haben Fortbildungen zu interreligiöser Kommunikation. Die werden dann zum Beispiel von Polizei oder Verwaltung gebucht. Für verschiedene Berufsgruppen da Angebote, die auch angenommen werden.
Also fast auch ein bisschen ähnlich, ne? Eine große Zielgruppe sind Schulen und andere sind dann auch Multiplikatoren. Wollen Sie vielleicht kurz nochmal verraten, was die 9 Religionsgemeinschaften oder 8 Religionsgemeinschaften und eine Weltanschauung, glaube ich, sind?
Genau.
Also, wer das ist und was die verbindet?
Genau, also wir haben jetzt unter unserem Dach Aleviten, Bahai, Buddhisten, Christen, Jesiden, Hindus, Humanisten, Muslime und Juden versammelt. Jeweils auch mit mehreren Gemeinschaften, die dann gemeinschaftlich auch das verantworten, was da dargestellt wird. Und die Humanisten sind eben die eine Weltanschauung, die mit dabei ist. Die sind auch von sich aus auf uns zugekommen und haben gesagt, wir haben gemeinsame Themen, lasst uns darüber sprechen, und sind eben von sich aus in den interreligiösen Dialog gegangen. Und das ist auch eine große Bereicherung, gerade jetzt, wenn ich auch an Schulklassen denke, wo dann da der eine sitzt und sagt, was soll ich hier, ich bin doch gar nichts. Ich glaube doch an nichts. Und das sind dann diejenigen, die am Ende ganz begeistert die anderen in den humanistischen Kubus bringen und sagen, hier, guck mal, das ist so und so und das glaube ich auch. Und finden sich dann da wieder, obwohl sie erstmal mit der Erwartung hingekommen sind, Religion betrifft mich nicht. Und genau dafür ist eben dieser Dialog mit den Humanisten ganz besonders wichtig und wertvoll.
Mhm. Und
es war noch eine Frage offen, was hat es mit dem Rat der Religionen zu tun? Es gibt zwei Vereine, einmal den Haus der Religionen e.V., das ist der den Betrieb des Gebäudes sicherstellt, der das Geld ranschafft, damit wir bezahlt werden können und damit alles läuft. Und dann gibt es den Rat der Religionen, das ist quasi die Vertretung der Religionsgemeinschaften, wo alle zusammensitzen und gemeinsam entscheiden, was wird inhaltlich gemacht. Und so haben wir eben diese beiden Säulen, auf denen unsere Arbeit im Bildungszentrum dann letztendlich ruht.
Und es geht ja in dieser Ausstellung, das hast du mir natürlich auch angeguckt jetzt in Vorbereitung auf heute, hat mir sehr gut gefallen, aber es geht ja vor allen Dingen, und so haben Sie ja auch gerade geschildert, darum vor allem erstmal so ein Grundwissen zu vermitteln. Worum geht es denn bei diesen Religionen? Ist das der erste Schritt für ein Verständnis und was kommt dann danach?
Also ich würde den ersten Schritt sogar noch ein bisschen vorher ansetzen, weil das, was wir da machen, ist tatsächlich nicht, dass die Leute am Ende rausgehen und wunder was für ein Referat halten können, sondern das Wichtige, was wir versuchen zu schaffen, ist, dass sich die Kids auf den Versuch, auf das Wagnis eingelassen haben, sich einmal in eine völlig fremde Tradition hineinzufühlen und sich darauf einen Reim zu machen. Das ist der wichtige Lernschritt, den wir versuchen, da anzuteasern, damit sie dann, wenn sie diese Erfahrung einmal gemacht haben, sich auch mit anderen Themen und mit anderen Religionen weiter auseinandersetzen können. Also wir können in anderthalb Stunden, die so eine Führung dauert, natürlich nicht alles Wissen vermitteln, aber wir können Lust drauf machen, sich damit auseinanderzusetzen.
Und Sie haben eben so genickt, als Romesa Kotsch gesagt hatte, seit dem 7. Oktober sind die Schüler verunsicherter, wollen nichts Falsches sagen. Haben Sie da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Auf der einen Seite eben viele, die, wie du das geschildert hast, sich zurückziehen und besser gar nichts mehr sagen und bloß nichts Falsches zu machen, aber auch diejenigen, die quasi dann jetzt erst recht auf Krawall gebürstet sind, die gibt es genauso. Das versuchen wir dann im Gespräch einzufangen. Was wir aber auch versuchen, ist jetzt mit einem Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte, das wir gerade entwickeln. Da ist die Kollegin Nina Käsehage, die ausgewiesene Extremismus-Expertin ist, hinter das zu organisieren, dass wir für Lehrkräfte Fortbildungen anbieten, dass sie mit dem Thema 7. Oktober Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, Nahostkonflikt souverän umgehen können. Dass sie da Argumentationshilfen an der Hand haben, Moderationstrainings machen können, um eben in so einer Situation im Schulunterricht qualifiziert darauf antworten zu können.
Da sind wir schon bei einer großen Herausforderung. Ich werde jetzt mal vielleicht euch beide einbeziehen. Was sind denn neben dem, was ihr ja beide schon geschildert habt, so die Hauptherausforderungen, wenn man sich mit interreligiösem Dialog beschäftigt?
Ich würde unterscheiden zwischen Herausforderungen nach innen und Herausforderungen nach außen. Nach innen Herausforderungen in die eigene Gemeinde. Wo ich manchmal sehr hadere, ist gerade im jüdisch-muslimischen Dialog hinsichtlich des Nahostkonflikts stoße ich oft auf Wände bei verschiedenen muslimischen Gemeinden, dass man erstmal eine Akzeptanz entwickeln muss für die Frage, warum überhaupt interreligiöser Dialog, warum jetzt mit einem Juden zusammensitzen, warum jetzt mit einem Christen über Gott und die Welt sprechen, warum, also diese Fragen vor allem vor dem Hintergrund des Leids der Palästinenser aktuell findet das dann wenig Akzeptanz. Da stoße ich manchmal auf ein bisschen Widerspruch. Also das finde ich eine Herausforderung nach innen. Eine Herausforderung nach außen im interreligiösen Dialog finde ich es sehr schwierig, junge Gesprächspartner zu finden. Wir haben oft Gesprächspartner, die wirklich Ü50, Ü60 sind. Freue mich immer wieder auf junge Gesichter, die sich für diese Themen engagieren. Das macht mir gleichzeitig auch Mut, wenn ich welche sehe, aber ich sehne mich nach jungen Leuten, die sich engagieren ehrenamtlich.
Ich glaube, das ist nicht nur speziell beim interreligiösen Dialog so, ja, sondern auch viele andere Ehrenämter werden vor allem von älteren Menschen ausgeübt. Ne?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Wir sind da auch seit einer Weile dran an dem Thema und haben auch von der Stadt Projektförderung bekommen, um zu versuchen, einen interreligiösen Jugenddialog in irgendeiner Form aufzubauen. Und haben dann eben alle möglichen Jugendorganisationen angeschrieben und die zusammengeholt und gemeinsam überlegt, was könnte eine Form sein, die für Jugendliche interessant ist und wo die andocken können. Und haben dann eine Veranstaltung gemacht, die findet just morgen nochmal statt, ein Faith Food Festival. Ja. Ja, also das Faith Food Festival war eben das Ergebnis unserer gemeinsamen Überlegung, dass man gesagt hat, so irgendwie einmal die Woche im Jugendcafé treffen und klönen, das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht die Form, die Jugendliche heute brauchen. Es braucht Events, es braucht was, wo man kurzfristig mitmachen kann und dann aber auch irgendwann sich wieder zurückziehen. Und deswegen war eben die Idee, im Stile von Streetfood-Festivals, jede Religion hat ihren Stand mit einem traditionellen Gericht zu einem bestimmten Feiertag. Dann gibt es Rezeptkarten dazu, die man sammeln kann, wo man zu Hause mal was nachkochen kann. Gibt es Infos zu den Feiertagen. Es gibt ein Food-Quiz, wo es dann also auch was zu gewinnen gibt. Und dann sitzt man einfach gemütlich zusammen, probiert sich durch die verschiedenen Gerichte durch. Das ist eine Form, die letztes Jahr sehr gut gezündet hat. Und ich bin gespannt, wie das dann morgen in der zweiten Runde aussieht. Und da ist, glaube ich, auch einfach die Herausforderung, dass wir, die wir jetzt aus dem Alter raus sind, entweder schon etwas länger oder noch nicht ganz so lange, einsehen, dass das, was wir gut finden, nicht zwingend was ist, was alle gut finden. Und dass jede Generation insofern ihre neuen Formen und ihr neues Interesse entwickeln muss an diesen Themen. Ich glaube, viele haben den Eindruck, und das geht mir selbst genauso, dass wenn jetzt quasi jemand neu anfängt, wir daneben stehen und sagen, ach, das hatten wir doch alles schon mal, das haben wir vor 20 Jahren schon durchdiskutiert, aber ich glaube, jede Generation braucht diesen Prozess, einmal bei Null zu starten.
Mhm. Ja, und wenn es jetzt nochmal stattfindet, ist ja ein gutes Zeichen, dass es in der ersten Runde erfolgreich war.
Ja, es waren über 70 Leute da. Mhm.
Sehr gut. Und diesen Trick mit dem Essen, das versuchen wir hier ja auch. Ne? Also das ist was Mut macht. Was macht noch Mut, weiterzumachen mit diesem Dialog?
Also was mir auf jeden Fall immer wieder Kraft gibt, sind die Aha-Momente, die ich dann bei solchen Führungen zum Beispiel erlebe. Wo dann jemand wirklich rauskommt und sagt, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wie XY funktioniert in Religion Z. Das habe ich schon drei Leute nachgefragt, aber hier hat es einmal Klick gemacht, auch einfach durch die Form. Das sind so Sachen, was ich schön finde. Oder wenn man auch im Gespräch Menschen dazu bringen kann, festgefahrene Meinungen zu überdenken. Zum Beispiel gab es da eine jesidische Schülerin, die hat kategorisch gesagt, nein, mit Islam darf ich mich nicht beschäftigen, das ist mir verboten religiös. Und dann habe ich das Handy gezückt und habe gesagt, du, ich habe hier drei Sheikhs in meiner Kurzwahlliste, die können wir alle anrufen und können die fragen, was sie dazu sagen. Lass uns das doch diskutieren. Ja, und das am Ende hatte ich sie zumindest so weit, dass sie gesagt hat, okay, offensichtlich kann man es innerjesidisch durchaus unterschiedlich sehen, dieses Thema. Sie hat dann trotzdem gesagt, sie möchte das nicht aufgrund von Erfahrungen in der Familie. War dann auch völlig okay, aber sie hat es einmal selber entschieden, einmal selber drüber nachgedacht.
Mhm. Und das ist dann so ein Aha-Moment.
Ja. Ja.
Mhm. Ist denn interreligiöser Dialog in so einer Gesellschaft wie jetzt in Deutschland, wo viele, Sie haben es ja vorher schon erwähnt, sich gar keiner Religion mehr wirklich zugehörig fühlen, trotzdem wichtig? Ist er einfacher, ist er schwieriger als in stärker religiös geprägten Gesellschaften? Wie würdet ihr das sehen? Oder ist das schwer zu sagen, weil ihr ja auch hier lebt und nirgendwo sonst?
Was ich auf jeden Fall merke, ist, dass interreligiöser Dialog nicht funktioniert, wenn man so tut, als säße man auf einer Insel der Glückseligen und der Rest der Welt geht einem nichts an. Das gibt es auch, aber ist nicht zielführend. So, wenn man ausblendet, dass die Hälfte der Menschen nicht religiös geprägt sind, auf unterschiedlichste Weise und nicht mit diesen nicht religiösen Prägungen in den Austausch geht, dann hat man das Konzept in meinem Empfinden verfehlt. Das heißt also, Dialog funktioniert heute nicht mehr rein interreligiös. Das kann man zwar machen, aber dann ist man in der Gefahr, in einem Elfenbeinturm zu diskutieren. Es braucht die Anbindung an die Lebensrealität und eben auch die Lebensrealität von nicht religiösen Menschen.
Für mich ist auch der Vergleich ein bisschen schwer, dadurch, dass ich nur in Deutschland gelebt habe, in einem säkulären Land und nicht in Iran beispielsweise. Was ich mir aber doch als Freiheit, die Religion auszuleben, glaube ich, hier einfacher ist, ist, dass man einfach andere Wertevorstellungen und auch Grundfreiheiten wahrnimmt. Wenn man in einem säkulären Staat lebt, hat man andere Vorstellungen von Grundfreiheiten, Grundrechten, vor allem auch der Religionsfreiheit. Und wenn das universelle Bindeglied ist, dann ist das, glaube ich, wesentlich stärker als jetzt ein Gebot in einem religiös geprägten Staat eventuell.
Da spricht die Juristin.
Ja. Ja, also vor allem, wenn man auch, ich bin sehr prodemokratisch, also extrem prodemokratisch erzogen worden, wurde immer eingetrichtert, Vereinbarkeit von Religion und Demokratie, Vereinbarkeit von Islam und Grundfreiheiten, nicht nur Vereinbarkeit, sondern dieses ineinander gepuzzelt, also das sind voneinander unabdingbare Elemente. Und dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, kommt alles andere für mich gar nicht mehr in Frage. Und da glaube ich, dass ich mich in einem säkulären Staat wohler fühle, in der Religionsausübung, als in einem muslimisch geprägten Land. Weil das wiederum oft mit Repressionen wieder verbunden ist.
Und bei den Schulklassen, mit denen ihr arbeitet, da sind aber auch die Schüler, die jetzt nicht selber sich als religiös definieren, trotzdem interessiert an dem Thema? Also schafft ihr das, was jetzt Herr Regel-Bludau sagt, die auch gut mit einzubinden?
Absolut. Also wir sind ja kein... Es ist ein jüdisch-muslimisches Tandem, ja, aber unser Kernelement ist Demokratiebildung. Wir vermitteln rassismuskritische Bildung, wir vermitteln, wie man Rassismen erkennt, wie man mit Diskriminierung umgeht, also Lösungsansätze und Argumentationsansätze schafft. Wir bröseln das Ganze jüdisch-muslimisch auf, um die Diversität auf beiden Seiten quasi zur Schau zu bringen. Wenn man zum Beispiel an Antisemitismus denkt und an den klischeehaften Juden, dann ist das gerade nicht der orthodoxe Jude mit den Schläfensocken. Judentum ist extrem divers, Islam ist auch extrem divers und so schlagen wir quasi die Brücke zu Rassismen und Diversität und auch Akzeptanz, Toleranz und so weiter.
Ich habe ja eine Ankündigung geschrieben, Moment, ich muss das hier nochmal. Warum gibt es so viele religiös begründete Konflikte und Missverständnisse? Ist ja mal eine These. Es gibt ja viele Konflikte weltweit, viele werden auch mit Religion begründet. Oder sie werden durch Religion verschärft. Warum ist das so? Was wird da falsch verstanden?
Naja, also Religion ist eine sehr starke Kraft im Leben sehr vieler Menschen. Und was natürlich auch das eigene Selbstbild, die eigene Identität und den eigenen Platz in der Welt ganz massiv mitprägt. Und das lädt natürlich dazu ein, so einen Hebel dann auch zu benutzen, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das heißt also, wenn man dann versucht, Menschen ja, zum Beispiel zu radikalisieren, wenn man versucht, Menschen eine bestimmte politische Gesinnung unterzuschieben, dann ist es leichter, über ein so emotional besetztes Thema an die Leute ranzukommen, als wenn man ihnen das einfach sachlich vor die Nase knallt. Das heißt also, es ist letztendlich eine subversive Taktik, Religion für sowas zu benutzen. Und auch wenn das Menschen sind, die selber glauben, dass das quasi der Inhalt ihres Glaubens sein müsste, trotzdem ist es ja an der Stelle manipulativ, wenn ich das anders unterschiebe.
Gerade den Ansatz mit manipulativ würde ich gerne auch aufgreifen. Ich kann das nur unterstreichen. Es ist oft nicht das, was falsch verstanden wird, sondern oft steckt einfach faktisch die falsche Absicht dahinter oder falsch, vielleicht wenn man das ein bisschen gutmütiger angeht, die falsche Interpretation. Gerade für den Islam kann ich sagen, es gibt ja viele Rechtsschulen und wir beschreiben diese immer als einen Weg für die Rechtleitung oder einen Weg, um die Erschöpfung zu finden, so wie sie ist. Aber wenn man politische Absichten hat oder wenn man die Religion instrumentalisiert für die eigenen Absichten oder für den eigenen Profit, dann glaube ich, dann entstehen eben solche Konflikte. Und es gibt einen modern orthodox jüdischen Freund aus Jerusalem, Jakob Nagin heißt er, und er hat immer gesagt, wenn Religion die Ursache für den Konflikt ist, ist auch die Lösung wieder in der Religion. Deswegen glaube ich, dass das gerade deswegen auch sehr oft gegeneinander ausgespielt wird.
Mhm. Also Instrumentalisierung, hast du ja gerade gesagt, ist vielleicht ein wichtiges Stichwort.
Ansonsten zum Thema Missverständnisse. Ich glaube, was viele sich nicht bewusst machen, ist, dass es keine objektive Wahrnehmung gibt. Wenn wir die Welt betrachten, dann betrachten wir sie alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sehen andere Dinge, gewichten Dinge unterschiedlich. Wenn ich, ohne mir selbst dessen bewusst zu sein, dass ich eine bestimmte Brille aufhabe, mir damit eine andere Religion angucke, dann ist das Bild von vornherein schief, weil ich es eben nicht so betrachte, wie es mir zum Beispiel Rumeysa vermitteln würde, wenn sie vom Islam erzählt, sondern weil ich quasi, in meinem Fall wäre das mit einer Bahai-Brille, quasi alles aus Bahai-Sicht interpretiere, was ich im Islam lese. Es schwingt ja immer mein Erfahrungshorizont mit und das ist ein anderer als ihrer.
In dem Rahmen höre ich deswegen auch oft, ach, solche Muslime gibt es auch. Ach, du bist aber ein anderes Muslim. So, habe ich auch oft zu hören bekommen. Ich kenne aber einen Muslim, der ist aber anders.
Ist vielleicht ein guter Moment, um zu öffnen für Fragen, Anmerkungen von Ihnen.
Ich hätte mal eine Frage. Einmal an Sie. Kann man dieses Haus der Religion auch besuchen, ohne in der Schulklasse anzugehören? Also gibt es da so Führungen?
Also Führungen gibt es jetzt beispielsweise im Rahmen des Kirchentages. Da gibt es die Möglichkeit, die ganzen 3 Tage hindurch vorbeizukommen. Dann stehen Menschen aus den Religionen an den Räumen, sind ansprechbar für Gespräche. Dann können sie da im eigenen Tempo durchschlendern. Das Ganze gibt es außerhalb des Kirchentages jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr. Da gibt es dann Menschen aus unserem Freiwilligenteam, die da die Tür aufmachen und ansprechbar sind. Und ansonsten gibt es immer mal wieder Aktionen, wo es dann Spezialthemen gibt. Zum Beispiel zum 3. Oktober machen wir jetzt jedes Jahr seit einiger Zeit ein eigenes Begleitprogramm zum Tag der offenen Moschee. Und Sie wissen ja sicherlich, am 3. Oktober öffnen viele Moscheen, auch in Hannover, ihre Türen. Und wir sind dann quasi der Anlaufpunkt für all diejenigen, die noch eine Hemmschwelle haben, sofort in eine Moschee zu gehen, sich erstmal informieren wollen. Und da gibt es dann Schwerpunktführungen zur Vielfalt des Islam, wo man sich eben auch informieren kann und dann eben einschätzen kann, wenn ich in Moschee X in meinem Stadtteil gehe, wie ist die geprägt, ne, wie kann ich die einschätzen inhalten.
Und dann habe ich noch eine zweite Frage an Sie.
Ja.
Und zwar hatte ich das Gefühl, der Schwerpunkt liegt ja jetzt auf der Arbeit zwischen Judentum und Islam oder auch Islam-Christentum oder was wird da noch mit eingebunden?
Meinen Sie jetzt konkret in unserem Tandem-Projekt? Nee, das Tandem-Projekt ist tatsächlich rein jüdisch-muslimisch. Wir bekommen oft das Feedback von den Jugendlichen, dass sie sich gerne das Trialog auch wünschen würden. Da ist aber das Konzept nicht so angelegt. Also wir bevorzugen es wirklich, im jüdisch-muslimischen Dialog zu bleiben, mit Fokus eben Demokratiebildung, genau.
Und arbeiten jetzt mit allen jüdischen Gemeinden zusammen oder?
Das ist also als Gabolenge.
Sehr unterschiedlich auch sehen, ne?
Ja, absolut. Mhm. Genau, ist ja auch unserer Seite genauso. Die muslimische Community ist genauso divers wie die jüdische. Wir haben es aktuell so gehandhabt, dass ich als Referentin des Forum Dialog gemeinsam mit Gabo Lenge der liberal-jüdischen Gemeinde, dass wir so auftreten in dieser Konstellation.
Und das dann ein ganzer Vormittag oder 2 Stunden oder wie lange seid ihr dann?
Die Workshops in den Schulen, die dauern 90 Minuten bis 120 Minuten. Die in der Gedenkstätte dauern 4 Stunden. Mhm. Die sind etwas länger und auch tiefergehender fachlich vom Inhalt her.
Aber das ist eben dieses Projekt. Ne? In anderen Projekten gibt es ja nicht nur den jüdisch-muslimischen Dialog, sondern auch mit anderen.
Genau, selbstverständlich. Religionen. Also wenn ich mit Forum Dialog, interreligiöser Dialog spreche, dann ist das alle religiösen Gemeinschaften und alle Weltanschauungen sind natürlich inkludiert. Aber dieses konkrete Projekt ist jüdisch-muslimisch angelegt.
Am geeignetsten halten.
Ich wiederhole das mal kurz fürs Mikro. Ne? Ab welcher Klasse Sie mit dem Tandem-Projekt arbeiten?
Wir sagen grundsätzlich ab der 10. Klasse aufwärts. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo wir doch auch die 9. Klasse und bei sehr großem Bedarf auch eine 8. Klasse schon mitgenommen haben. Aber grundsätzlich sagen wir 10. Klasse aufwärts.
Mich interessiert mehr der Dialog zwischen den Religionen einfach. Nicht der Intellektuelle und auf der Ebene der Fortbildung, sondern eher der Begegnung. Da, wo wir eigentlich, was Sie auch am Anfang berichtet haben, mit dem Ramadan, eigentlich, dass die Menschen sich begegnen. Und wir haben in Deutschland eine Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sehr viele Religionen hier zu Hause angekommen sind, praktisch durch Zuzug der Migranten eigentlich. Juden ausgenommen, die waren hier immer schon. Allerdings sind in den 90er Jahren sehr viele neue Juden gekommen aus Osteuropa. Und diese Rat der Religion, mit Ausnahme von den Humanisten und den Christen, deutschen Christen, bilden praktisch mehr oder weniger nur Migranten. Ich kenne das so aus meiner Perspektive auch. Ich bin lange Zeit Pfarrer einer Gemeinde hier gewesen und eine orthodoxe christliche Gemeinde. Und ich weiß, dass unsere Menschen gerne miteinander, einfach untereinander sind. Dass sie nicht so unbedingt den anderen suchen und mit dem anderen sich auseinandersetzen wollen oder mit dem, sondern weil sie in der Diaspora sind, in der Fremde, gerne zusammen sind. Weil sie ihre Identität, nicht nur religiösen, sondern auch Herkunftsidentität pflegen wollen. Das ist nichts anderes auch bei deutschen Christen im Ausland. Ich habe in Belgrad mehrmals die deutsche Gemeinde dort besucht, da kommen evangelisch und katholisch zusammen. Viele, die nie in die Kirche gehen hier in Deutschland, aber die kommen da, weil sie gerne unter sich sein möchten und gemeinsam Feiertage feiern. Diese Begegnung fehlen mir einfach. Das hat früher Aktionskreis Religion und Kulturen damals gepflegt, in den 90er Jahren sehr stark und später auch Rat der Religion. Aber dieser intellektuelle Weg ist sehr wichtig für Jugendliche und so weiter. Aber wir brauchen Begegnung mit den Menschen, damit man diese Situation überwindet, dass man miteinander spricht. Wenn wir nur über den anderen sprechen, aber nicht mit ihm sprechen und ihn nicht kennen, dann werden wir nicht vorankommen.
Also eigentlich Begegnung auf niedrigschwelligem Niveau, ne? Also ja. Auf Nachbarebene.
Ja.
Das ist meistens das Fruchtbarste, weil das nicht top-down kommt.
Ja,
weil es meistens von Herzen kommt.
Unter den Religionen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß noch, damals, als die Stöckener Moschee gebaut wurde, welcher Aufstand in Hannover entstanden ist, wieso bauen wir hier Moschee? Aber das ist sehr gut, dass man ein religiöses Zentrum hat, damit man Gäste empfängt, damit man miteinander ins Gespräch kommt. Und das haben wir im orthodoxen Zentrum am Mengendamm so häufig erfahren. Viele Gruppen sind vorbeigekommen und dieses Gespräch hat viel gebracht. Nur diese andere menschliche Begegnung und gemeinsam feiern, das fehlt mir. Das ist in meiner Jugenderfahrung anders gewesen. Ich lebte in einer Umgebung, wo sehr viele verschiedene Religionen zu Hause waren. Und wir haben uns gegenseitig zu den Festen besucht und miteinander auch gefeiert und ausgetauscht, gegenseitig Essen geschickt, Geschenke geschickt und solche Sachen. Und da gibt es keine Feinde da. Man kennt den anderen. Wieso ist der mein Feind? Im Moment fehlt mir das, vor allem weil diese Einsicht gegenüber Moslem sehr schlimm ist hier. Es gibt auch andere Sicht gegenüber Juden, ne? Und dieses nicht miteinander reden ist gefährlich.
Also vielleicht sowas wie das, was es morgen für die jungen Leute gibt, auch für andere Generationen aufgreifen.
Ja, nehm ich gerne mit.
Wollen Sie noch was dazu sagen?
Nein, also ich habe schon in meinem Hirn es rattern lassen, was man so an Ideen daraus entwickeln könnte. Wir hatten auch lange Jahre eine Veranstaltungsreihe, die nannte sich Religionen laden ein. Da waren wir unter anderem auch in der serbisch-orthodoxen Kirche. Das ist aber
bei Milan.
Genau, das ist nach Corona noch nicht wieder in Gang gekommen. Aber ich nehme das mit als Impuls, dass wir das nochmal wieder starten.
Ja. Wenn ich auf den letzten Redebeitrag mich beziehe, glaube ich, brauchen wir mehr Pfingstbewegung. Das heißt, einander zuhören, einander verstehen, also aufeinander zuzugehen. Und das ist ohne Organisation vielfach versandet. Also dieses spontan, ich mache das mal, gibt es aus meiner Sicht zu wenig. Ich kann das, glaube ich, für mich fast mitsagen. Aber die Offenheit, den anderen in den Blick zu nehmen, würde ich pauschal sagen, würde gut tun.
Und du würdest jetzt für eure Gemeinde zum Beispiel auch sagen, da gibt es ein großes Interesse?
Immer mal wieder, aber dann kommen andere Themen und dann stehen die im Vordergrund. Also es braucht, glaube ich, jemanden, der den Hut auf hat und das wirklich in der Hand hat und verfolgt. Also im ökumenischen Kontext kriegen wir es hin, aber...
Man könnte das in der Stadt dann sehr gut pflegen. Ja. In einer Stadt, wo man sich begegnet, eigentlich. Man braucht jemanden, der einlädt einfach.
Hast du jetzt absichtlich mich angeguckt?
Nein. Ich könnte auch Ratzatan sein, aus neutralem Ort.
Ja. Ich würde gerne die Kommentare verknüpfen und dann die Frage weiter stellen wollen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den interreligiösen Begegnungen, ob sie persönlich stattfinden oder institutionell. Ja. Ja, und da würde ich jetzt beide Referenten fragen wollen, was sie darunter verstehen. Also ist der institutionelle Dialog, also der interreligiöse Dialog, der institutionell funktioniert, wo sie beide ja auch aktiv sind oder arbeiten, wichtiger oder lieber auf dieser persönlichen Ebene? Ich glaube auch, dass diese Begegnungen auf persönlicher Ebene ganz viel stattfinden, aber auf der anderen Seite vielleicht institutionell zu wenig sind, wenn man das jetzt hier herausgeht. Was die Referenten dazu denken?
Ich glaube, wenn man privat ist, man ja ohnehin irgendwie dialogaffin. Man hat ohnehin ein offenes Herz für diese Themen und sucht die Begegnung. Dann kommen diese Begegnungen auch irgendwie zustande. Aber doch glaube ich, dass es auf privater Ebene dann eine größere Hürde darstellt, diese Art Begegnung vor allem nachhaltig weiter zu gestalten. Deswegen finde ich einen institutionellen Ansatz immer ganz gut, vor allem wir als Forum Dialog. Gerade Ramadan ist für uns immer ein super Anlass. Wie gesagt, bilden sich tolle Freundschaften über Ramadan. Wir sind dann meistens nur das Dach, was Sie gesagt haben, das Ganze initiiert, so ein bisschen anstupst. Und es finden sich so tolle Menschen zusammen, die bilden wirklich tolle Freundschaften und es gibt dann immer so tolle Verfügungen, wie zum Beispiel, die Kinder sind komischerweise in der Parallelklasse oder die spielen auf einmal im gleichen Sportverein oder irgendwie ist da immer noch eine schöne Verbindung, an der sie sich dann festhalten können und dann appellieren wir auch immer dafür, dass sie den Kontakt aufrechterhalten. Wir verknüpfen die, geben denen E-Mails und Telefonnummern mit und bei irgendeinem anderen Anlass treffen sie sich dann wieder. Und oft ist es dann so, dass die dann wiederum von der christlichen Seite zum Beispiel, wenn sie das war, zu Weihnachten eingeladen wird. Weil sie sagen, ihr habt uns zu einem so intimen Fest eingeladen, wir machen das Gleiche. Also, und so steigert sich das. Dann gibt es ein Geburtstagsgeschenk, dann gratuliert man zu Ostern und so weiter. Und so wird man fast schon Familie wirklich über die Jahre hinweg. Und deswegen glaube ich, dass institutioneller Anstoß immer ein guter ist, um das Ganze dann auf die private Ebene verfrachten zu können.
Also ich glaube tatsächlich, dass man beides nicht wirklich trennen und auch nicht gegeneinander aufwiegen kann. Also der institutionelle Dialog funktioniert auch nur dann, wenn man Menschen hat, die sich wirklich drum bemühen. Also wenn man da jetzt sag ich mal jemanden sitzen hat, der einfach nur im Rat der Religion säße, weil er nun Posten X hat in Gemeinde Y, aber keine eigene intrinsische Motivation, sich darum zu bemühen, dann bringt das Ganze gar nichts. Dann sitzen die Leute dreimal im Jahr zusammen, trinken Kaffee, schütteln sich die Hand und sagen, nett, dass wir mal wieder zusammen waren. Aber da hat man nichts von gewonnen. Das heißt also, es braucht wirklich die Menschen, die mit Herzblut dabei sind und die, das wäre dann der nächste Punkt, es schaffen, andere damit anzustecken. Das ist, glaube ich, das, wo wir noch nachlegen können, mit unserer Begeisterung wirklich Leute anzustecken, sich auch dafür zu interessieren, auch zu engagieren und eben zu solchen Veranstaltungen mitzukommen oder selber was zu organisieren. Das ist, glaube ich, ein großes Potenzial, wo wir noch was tun können, unsere eigene Begeisterung mehr nach außen zu tragen.
Wenn sonst keine Fragen, Anmerkungen mehr sind, dann würde ich Ihnen beiden noch mal ein kleines Schlusswort überlassen und derweil die Kuchen schon mal anschneiden, weil hier geht ja keiner raus, ohne mindestens ein Stück Kuchen gegessen zu haben. Das ist ein Lotus Cheesecake, ganz ohne Backen. Und das andere ist ein Pfirsich-Biskuit.
Ich bin ja froh, dass ich mit zwei Kuchen davongekommen bin. Also bitte das Schlusswort.
Ich kann nur sagen, mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Und ich bin da mit Herzblut dabei.
Das merkt man.
Ja, also es gibt einfach viel, was man dadurch gewinnen kann, sowohl durch die Arbeit als auch durch das eigene aktive Erleben. Ich kann nur jedem empfehlen, sich darauf einzulassen und ja, sich von den Erfahrungen, die man da macht, anregen zu lassen, damit wir alle noch mehr zusammenwachsen können.
Und sagen Sie auch nochmal die Öffnungszeiten von der Ausstellung, weil vielleicht haben noch mehr Leute, die dies noch nicht kennen, Interesse, das anzuschauen?
Ja, Dienstag und Donnerstag 16 bis 19 Uhr. Also fühlen Sie sich gerne herzlich eingeladen.
Am Evangelischen Kirchtag werde ich auch gemeinsam mit meinem jüdischen Partner Gabo Lengel auftreten. Da werden wir auch das Tandem nochmal detaillierter vorstellen, konkret auf die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern eingehen. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Station, die Sie besuchen wollen. Aber ja, ich kann mich dem Sören auch nur anschließen. Interreligiöser Dialog speziell, aber auch das Engagement allgemein in der Zivilgesellschaft ist für mich eine sehr große Bereicherung. Es zieht sich durch mein ganzes Leben, obwohl ich beruflich gar nichts damit zu tun habe. Ich bin angehende Juristin, also ganz andere Schiene. Und trotzdem merke ich selber auch immer, wie ich auch in der Juristerei immer so ein bisschen in die Antirassismus, Antidiskriminierungsbereiche schnupper, weil das einfach das Thema unserer Gesellschaft ist oder die Themen unserer Gesellschaft. Und wir kommen alle nicht davon weg. Und jede helfende Hand und jedes kleine Interesse und jedes Türchen, das im Herz eröffnet wird, ist ein Schritt wert. Genau, deswegen möchte ich Ihnen allen das nochmal mitgeben, dass Sie hellhörig bleiben vor allem. Und ich freue mich, dass wir hier waren heute und wir das tolle Gespräch hatten miteinander.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden auch nochmal für die schönen Schlussworte. Schön, dass Sie da waren. Nehmen Sie sich gerne den Flyer mit, da steht nämlich noch ein nächster Termin drauf, am 20. Mai, Obdachlose unterstützen.